Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Andreas Mahl von den Camper Boys. Viel Spaß beim Hören.
ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute mal wieder einen Interviewgast. Heute wieder mal aus München, also quasi von Hamburg in die südlichen Gefilde des Landes. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Podcast den Andreas Mahl von der Camper Boys GmbH. Andreas, schön, dass du da bist.
Servus Christoph, schön, dass ich dabei sein darf und ich freue mich riesig drauf.
Ja, Camper Boys, also der Name von eurer Firma sagt ja schon so ein bisschen, worum es grob geht. Es könnte ja aber auch was mit Campen zu tun haben, hat es ja auch so ein bisschen. Aber vielleicht jetzt nicht irgendwie mit einem Campingzelt, was man hinstellt, sondern es ist ja ein bisschen anders. Vielleicht magst du mal ganz kurz für diejenigen erzählen, die von euch noch nichts gehört haben, was ihr macht und was du auch vor allen Dingen genau bei euch machst.
Ja, sehr gerne. Wir sind eine Campervermietung, das heißt, wir haben ganz, ganz neue Fahrzeuge, also fabrikneue Fahrzeuge in der Flotte, halten die immer 6 bis 18 Monate, je nachdem, und vermieten sie an unsere Kunden und Kundinnen und verkaufen sie dann im Anschluss an Privat- oder Geschäftspersonen weiter. Was mache ich bei Camper Boys? Ich bin einer der beiden Gründer. Ich habe die Firma vor ziemlich genau 6 Jahren mit meinem Freund und Partner, dem Paul Pizzinini, gegründet. Wir haben mit einem 25 Jahre alten Fiat Ducato angefangen, wollten einfach nur selbst ein Wohnmobil haben und um selbst in den Urlaub fahren zu können, konnten als arme BWL-Studenten nicht, also hatten einfach kein Geld, um ehrlich zu sein, und haben uns dann überlegt, okay, wie können wir uns trotzdem ein Wohnmobil zulegen. Ging dann relativ flott, eine GbR gegründet, die Camper Boys GbR, sind zur Bank gelaufen, weil ich damals eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht habe, hatte da Connections, dann haben wir ein Darlehen über 15.000 Euro bekommen und haben angefangen, das zu vermieten, um die Darlehensraten zurückzuzahlen. Und jetzt mittlerweile nach 6 Jahren haben wir knapp 500 Fahrzeuge in der Flotte, nur noch neue Fahrzeuge, ein Team von insgesamt 80 Mitarbeitenden und sind tatsächlich die am besten von Kunden bewertetste Campervermietung in ganz Deutschland.
Ja, mega Entwicklung. Ich habe auch, das ist ja wirklich quasi so die ganze Story in einer Minute gerade gewesen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufbröseln, weil das Erste, was du gesagt hast, hatte ich auch in der Recherche schon gesehen. Du hast ja eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse gemacht und dann ja nochmal ein BWL-Studium. So, und dann, klar, hast du gerade gesagt, wolltet ihr irgendwie auch mit einem Camper unterwegs sein, aber wie kommt man daraus, da eine Geschäftsidee draus zu machen? Hat quasi diese Vermietung für das erste Fahrzeug so gut funktioniert, dass ihr gedacht habt, da kaufen wir halt mal 500 so ungefähr, oder wie lief das Ganze ab bei der Gründung?
Ja, also Paul ist auf mich zugekommen, hatte 2 Bierchen dabei, hat mich zu einem See im Umkreis von Fürstenfeldbruck, wo wir herkommen, eingeladen und gesagt, Andi, ich will einfach ein Wohnmobil. Und ich wollte auch eins, weil wir viel zusammen auf Reisen waren und auch getrennt von. Und für mich war einfach der nächste Weg, um Kosten zu decken, es zu vermieten. Ist eigentlich recht simpel. Haben dann so angefangen und haben dann wirklich über die Jahre, also wir haben nach einem halben Jahr nochmal 2 Stück gekauft, nach einem Jahr nochmal 2, dann hatten wir 5 Stück. Und haben sie tatsächlich einfach alles auf Pump natürlich, haben sie vermietet, haben alles selber gemacht, das heißt die Reinigung, Homepage gebaut und durften sehr viele Learnings daraus ziehen. Und was heißt Learnings ziehen? Wir haben sehr viele Fehler gemacht und sind dadurch Stück für Stück besser geworden, ja.
Und wie kam das bei dir? Du hast ja eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. So, ich habe mein bester Freund zum Beispiel auch bei der Sparkasse gelernt und klassischerweise, der ist mittlerweile auch selbstständig, aber eigentlich ist das da so, der war auch 15 Jahre bei der Sparkasse, dass die ja eigentlich da bleiben. So, ist ein sicherer Job, ein bisschen, ich will es nicht böse sagen, ich hoffe nicht, der ein oder andere Sparkassenkaufmann hört zu, aber ja, ein bisschen beamtenmäßiger bei einer Sparkasse, Volksbank, ein bisschen ruhiger alles. Ja, man hat da eigentlich ein ganz ruhiges Leben, verdient ganz gutes Geld und kann der ja theoretisch alt werden. So, und dann ist ja bei dir nochmal dieser Abbruch gekommen, Studium und dann auch noch in die Selbstständigkeit rein. Wie kam es dazu?
Ja, also ich habe tatsächlich am ersten Tag, nachdem ich mit meiner Ausbildung war, fertig war, gekündigt, weil es einfach nicht das Richtige für mich war und vor allem, weil meine Chefin nicht so zufrieden mit meiner Leistung war. Ich kann sehr gut verkaufen und ich habe eigentlich in allen Bereichen überdurchschnittlich abgeschnitten, nur ich habe keine Bausparer verkauft, weil ich hinter dem Produkt nicht stehe und ich kann nichts verkaufen, wohinter ich nicht stehe. Und wir beide, Chefin und ich, sind nicht so klargekommen und deswegen dann halt nicht. Ich finde bestimmt was anderes. Und dann bin ich tatsächlich nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, erstmal reisen gegangen ein Jahr lang, weil nach 2,5 Jahren Arbeiten muss man sich schon auch mal wieder ein bisschen Pause gönnen.
und ja, Lehrjahre sind keine Herren.
Genau so ist es. Und in der Zeit dann auch tatsächlich einige Autos gekauft und wieder verkauft und da schon gemerkt, wenn man das richtig macht, kann man da auch viel Kapital rausziehen. Und dann, als ich wiedergekommen bin, angefangen mit meinem BWL-Studium in München und da allerdings auch recht schnell gemerkt, weil an den Einführungstagen waren echt ein bedeutend großer Anteil der meiner Mitkommilitonen und im Anzug da und im Hemd. Und dann habe ich mich einfach sehr unwohl gefühlt, weil ich nicht so ich war zu lange im Anzug gesteckt und wollte einfach eine coole Studienzeit haben. Und ich habe mit Studium viel Freizeit und neue Leute kennenlernen und auch ab und zu mal was trinken verbunden. Das kam mir alles ein bisschen komisch davor in der Uni und dann bin ich nicht mehr in die Uni gegangen, habe 4 Gewinn gespielt und die Prüfungen irgendwie so durchgemogelt und habe angefangen, mich mit Business Building zu beschäftigen.
Das war ja zur Hälfte des Studiums, hast du dich ja selbstständig gemacht, glaube ich. Ich glaube, 2014 angefangen oder 2016 ging es ja dann los bei euch. Aber du hast es noch durchgezogen, oder? Wenn ich hier die richtige Recherche habe, hast du es noch durchgezogen, oder?
Definitiv. Also alles, das Grundstudium alles nebenbei gemacht und dann, als ich mich spezialisiert habe auf Projektmanagement, gibt es ja dann ab dem 4. Semester, da war ich auch tatsächlich ziemlich gut, was mich interessiert hat und habe aber nebenbei Camper Boys gegründet und auch schon davor meine erste Firma, die Almighty Boards GbR.
Genau, da ging es um Sport- und Trainingsgeräte oder sowas,
hatte ich gesehen. Genau, richtig, ja.
Aber nochmal, du gehst ja jetzt so drüber weg, aber was hat dich denn auf den Trichter Selbstständigkeit gebracht? Weil, ich sag mal so, Angestelltenverhältnis, in Deutschland sind von 10 Menschen 9 angestellt, einer ist selbstständig. Wieso Selbstständigkeit? Das ist ja eigentlich allgemein ein sehr unsicheres Thema in den meisten Augen in Deutschland. Sehe ich auch ein bisschen anders, aber ist ja schon so. Wie kamst du drauf? Familie vorbelastet oder?
Mein Opa war mal Schlosser und hatte eine eigene Schlosserei, aber sonst keine Vorbelastungen. Tatsächlich hatte es auch mit der Sparkasse zu tun. Ich war Jahrgangsbester und hatte auch extrem gute Ziele und habe mir, um ehrlich zu sein, ziemlich den Arsch aufgerissen. Und dann sagt man mir im Übergabegespräch, ich bin befristet angestellt, ich kriege genauso viel Gehalt wie alle anderen in meinem Jahrgang, obwohl ich Bester war. Und dann wusste ich für mich, okay, wenn egal wie sehr ich mich anstrenge, wird es einfach nicht honoriert oder zumindest wertgeschätzt. Das hätte mir schon gereicht. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, dann muss ich meine eigene Firma gründen und muss schauen, dass es so läuft, wie ich mir das vorstelle, weil ich auch der Meinung bin, dass mit ganz vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen da draußen so umgegangen wird und das will ich nicht so. Ja. Und da war, ab dem Moment war für mich klar, ich muss selbst was machen.
Okay, und dann kam ja erst diese Geschichte mit den Sportgeräten. Hattest du das alleine gegründet oder auch schon mit Paul, deinem Mitgründer, zusammen?
Nee, mit 3 anderen Freunden aus Schulzeiten von damals. Ist auch gut angelaufen, sage ich mal. Haben auch auf der ISPO einen Newcomer Award gewonnen. Also es kam gut an, haben auch einige von den Brettern verkauft. Allerdings war ich derjenige, der Vollzeit gearbeitet hat für Almighty Boards und die anderen 3 Jungs hatten jeweils einen eigenen Job und haben 30, 40 Stunden in ihrem Job gearbeitet und dann noch nebenbei. Das heißt, irgendwann ist einfach das Teamgefüge ein bisschen auseinandergegangen und ich habe mich dann von den Jungs getrennt und die haben es noch weitergemacht.
Okay, und dann ging es los mit der Camper Boys Geschichte. Genau. Da war aber dann ja anscheinend für dich schon klar, aber war denn diese Camper Boys Geschichte am Anfang so, ich will jetzt in Urlaub und wir wollen das Fahrzeug finanzieren oder war da schon klar, ihr macht direkt oder kauft das direkt am Anfang, um daraus ein Business zu bauen?
Also am Anfang wollten wir tatsächlich nur das Fahrzeug irgendwie abbezahlen, haben dann aber nach 2-3 Monaten gemerkt, da könnte man, wir haben immer von dem Traum passives Einkommen geschwärmt und darüber geredet und deswegen, okay, vielleicht geht es irgendwie ab 5 oder 10 Fahrzeugen, dass wir so 1.000er im Monat dazu bekommen und wenig Arbeit haben. Mit 5 Fahrzeugen hat jeder von uns so 30 Stunden die Woche gearbeitet und wir haben 200 € Taschengeld bekommen. Also es hat sich absolut nicht gelohnt, von wegen passives Einkommen.
Okay, also das war der Start der ganzen Geschichte. Wo oder wann habt ihr denn daraus ein Geschäftsmodell gemacht? Weil wenn du jetzt sagst, ihr hattet dann ein paar Fahrzeuge und das hat sich eigentlich... War das wie so ein 450-Euro-Job oder noch schlechter bezahlt? Wo kam denn so dieser Break-Even? Wo habt ihr gemerkt, okay, wir können da jetzt ein Business draus bauen aus der Geschichte?
Tatsächlich als einer unserer größten Mitbewerber, die Road Surfer, gesagt haben, die haben kurz nach uns angefangen, ein paar Monate, und dann nach einem Jahr haben sie gesagt, sie steigern sich von 25 auf 200 Camper, und dann haben sich Paul und ich uns gedacht, wow, jetzt war es das eigentlich, oder wir gehen jetzt auch, steigen voll ein und geben Vollgas. Und das haben wir dann auch gemacht, nur wir beide hatten ja keine Ahnung, wie man ein richtiges Business aufbaut, und sind deswegen an die LMU gegangen, da gibt es ein Entrepreneurship Center, an die TU gegangen und haben uns Kurse über Kurse reingezogen, um einfach zu lernen, wie man denn ein Business aufbaut. Und da im LMU Entrepreneurship Center hat sich dann die Idee entwickelt, dass wir an den Flughafen gehen und die erste Campervermietung direkt an einem deutschen Flughafen sind. Das gibt es deutschlandweit nicht, das aus diversen Gründen nicht. Auf jeden Fall sind wir dann mit 15 Campern, haben ein Darlehen über 800.000 Euro von der Sparkasse auch noch bekommen und sind mit 15 Campern an den Flughafen München gegangen und waren da dann die erste Campervermietung direkt am Flughafengelände. Warum an einem Flughafen? Weil wir der Meinung waren, du kannst von überall aus der Welt nach Europa kommen, was ja ziemlich klein ist im Vergleich zu Kanada, USA, wie auch immer, eigentlich nur mit deinen Klamotten, und kannst dann vom Flughafen aus direkt losstarten.
Okay, das erklärt auch, ich hätte gesehen, ihr habt Standorte ja an großen Städten, wahrscheinlich immer da überall, wo ein Flughafen ist am Ende des Tages.
Genau.
Jetzt ging es dann quasi mit den ersten 800.000 los, und aber du hast ja gesagt, ihr habt quasi euch diese ganzen Kurse reingezogen, aber habt ihr denn auf einmal sozusagen den Hebel hinbekommen, dass es so groß wurde? Also muss ja dazu sagen, es sind ja auch 6 Jahre, und ich glaube, ich hatte hier die Zahlen vom letzten Jahr. Ihr habt euch, glaube ich, seit letzten Jahr noch mitarbeitermäßig noch mal fast verdoppelt, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Kann das sein?
Noch deutlich mehr als verfünffacht haben wir uns.
Verfünffacht, okay, weil der letzte Stand war 40 und du hast gerade 80 gesagt, deswegen
habe ich mich schon gewundert. Genau, also wir sind von den 15 Campern 2019 sind wir auf 2020 auf 33 gewachsen, und dann letztes Jahr auf 2021 hatten wir 76 Camper, und jetzt dieses Jahr sind wir im Peak bei 450, 60 Camper.
Okay, also ich hatte auch gesehen, es kam ja Corona sozusagen zwischendurch. Da habt ihr dann wahrscheinlich erstmal auf die Bremse getreten. Ich habe auch gesehen, mit Crowdfunding über Wasser gehalten, und dann tatsächlich jetzt nach Corona geht's ja. Also, vielleicht magst du das nochmal erzählen, weil im Prinzip ist ja die Geschäftsidee kurz vor Corona geboren, dann ging's los, dann kam Corona, was natürlich erstmal in diesem ganzen Reisemarkt, ich hatte von Reisetopia den Gründer drin, und das ist ja eine Katastrophe gewesen für alle, die irgendwas mit diesem Bereich zu tun hatten. Und klar, jetzt so seit, ich sag mal, du hast ja gesagt, 2021 ist ja eigentlich denn das erste größere Wachstum gekommen, oder? Wo dann sozusagen so ein bisschen, ja, das Thema, man wusste, wie man damit umgehen muss am Ende des Tages, ne?
Ja, Corona hat uns am Anfang relativ wehgetan, weil weltweite Pandemie, wir als junge Gründer wussten noch nicht, wie man damit umgehen soll. Was haben wir gemacht? Wir haben auf den vollen Transparenzmodus geschalten und ganz offen mit unseren Kunden und Kundinnen kommuniziert, was sehr gut ankam. Haben viele Kunden und Kundinnen storniert, weil sie auch selber unsicher waren. Und wir dann auch gesagt haben in den Lockdowns, hey, wir dürfen faktisch nicht vermieten. Haben dann gemerkt, die Mitbewerber machen das und haben es dann auch irgendwann gemacht. Das erste Jahr hat uns allerdings knapp 500.000 Euro gekostet, was ganz schön wehtut als junge Firma. Jetzt ist der Boom unbeschreiblich groß. Also jeder will gerne so einen Camper haben und einfach die Freiheit und Flexibilität genießen, die man in sonst keiner anderen Urlaubsform hat.
Wie habt ihr das überlebt? Habt ihr neben dem Crowdfunding auch noch Venture Capital aufgenommen oder Investoren mit rein ins ganze Unternehmen? Oder ist das wirklich alles mit Eigenumsatz groß gemacht worden jetzt? Weil du, klar, also Kredit der Bank, aber den musst du ja auch erstmal kriegen, ne? Also ja. Ist ja eigentlich als junges Unternehmen in der Größenordnung jetzt nicht ganz so üblich, außer irgendwie Bürgschaften oder sowas gab, da wirklich so eine Kredite dann zu kriegen. Vor allen Dingen, klar, jetzt letztes Jahr natürlich dann nochmal von diesen 76 auf jetzt 500 ist ja auch nochmal ein Riesensprung. Das muss ja irgendwie bezahlt werden, so wie die Gehälter.
Ja, also letztes Jahr, Ende letzten Jahres haben wir Business Angels mit aufgenommen, die knapp 500.000 an Eigenkapital in die Firma eingebracht haben, und davor war alles gebootstrapped.
Ja, krass. Und das ging tatsächlich dann, weil du hattest ja, was mich nochmal interessieren würde, wenn wir da jetzt so, ist ja jetzt ein bisschen zahlenlastig, aber wir kommen gleich nochmal so ein bisschen zur Story. Du hast ja gesagt, am Anfang wirklich hat es mit diesen 5-6 Campern irgendwie 200 Euro ausgeschüttet. Und wie habt ihr, also hast du gedacht, habt ihr diese Kurse gemacht und geguckt, Entrepreneurship und so weiter. Und das hat sozusagen dann in der ganzen Kosten- und Strukturierungsthematik dazu geführt, dass ihr diesen Turnaround geschafft habt?
Ja, also teilweise. Letztes Jahr hatten wir zwei Standorte in München und in Hamburg. Und pro Standort in München hatten wir 40 Camper und in Hamburg 35. Und das ist so die mindeste Untergrenze, ab wann so ein Standort profitabel wird. Und davor hatten wir in München 33 Camper stehen, waren allerdings am Flughafen, der schweineteuer ist, deswegen sind wir da auch weggegangen, haben uns andere relativ günstige Flächen gesucht und auch mit dem Personal haben das deutlich besser und effizienter hinbekommen, haben Standortleitende an den Standorten mit Minijobbern, mit Studenten und haben Reinigungsfirmen organisiert jetzt über die letzten Jahre. Und jetzt wird so ein Standort ab 40 Campern aufwärts profitabel. Und jetzt in diesem Jahr haben wir teilweise bis zu 100 Camper an dem Standort stehen, sehen, das läuft extrem gut und werden nächstes Jahr die auf 150 oder 200 Camper pro Standort aufpushen.
Wie funktioniert die Kundengewinnung? Also normalerweise, klassischerweise, geht man bei Six drauf oder irgendeinen anderen großen Automobilhersteller. Man weiß ja, wenn man irgendwo ankommt, man braucht dann was. Wie kriegt ihr Kunden sozusagen und wo stehen die Camper am Flughafen? Also ich habe noch nicht so Fuhrparks gesehen und ich bin ja in Hamburg ab und zu am Flughafen. Ja. Und auch in München war ich letztens. Aber ich habe noch keine gesehen tatsächlich.
Ja, also wir sind tatsächlich jetzt, das war auch ein Learning, direkt am Flughafen ist einfach tatsächlich zu teuer, weil der Flughafen muss auch Geld verdienen, die kriegen eine sogenannte Konzessionsgebühr und die ist extrem hoch, das heißt von jedem Euro Umsatz geht Betrag X weg, das ist nicht tragbar, deswegen in München stehen wir zum Beispiel 5 Autominuten vom Flughafen entfernt, was super nah ist. Das sind, glaube ich, 3 Kilometer sind es, 4 Kilometer. In Hamburg sind es 10 Minuten, weil Hamburg einfach ein bisschen, ja, du weißt es selber. Von unserem Standort zum Hauptbahnhof sind es, glaube ich, 4 Kilometer, aber man braucht, wenn man zur schlechten Zeit fährt, fast eine halbe Stunde.
Ja,
genau. Und das heißt, wir sind der nächste Campervermietung von der Strecke und der Zeit entfernt vom Flughafen. Wir sind nicht mehr direkt an den Flughäfen, weil es einfach, dann würde das Geschäftsmodell nicht so gut aufgehen.
Und Kunden, wie kommt ihr an Kunden ran? Klassisch über Online-Marketing oder wie macht ihr das?
Also super viel Online-Marketing. Wir sind gerade dabei, eine Love-Brand aufzubauen. Das heißt, wir fokussieren uns auch auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf all die Kanäle. Und tatsächlich, wir sind, das habe ich vorher schon mal erwähnt, mittlerweile echt die bestbewertetste Campervermietung in Deutschland. Und das führt dazu, dass die Kunden wiederkommen. Wir haben um die 12% Retention Rate, das heißt 12% unserer Kunden kommen einfach wieder zu uns und buchen jedes Jahr wieder, weil sie nicht nur zufrieden mit dem Service sind, sondern begeistert von uns.
Und wenn ich mir sozusagen jetzt, sagen wir mal, ich fliege nächste Woche nach München, will dann einen Camper haben, dann miete ich mir den für 2 Wochen und bringe ihn dann wieder zurück zum Flughafen sozusagen.
Genau.
Zu euch. Oder kann ich den an jeden Standort, wie ich will, lustig bin, ihr habt ja in Deutschland überall eigentlich in den größeren Städten Standorte hinbringen, wo ich möchte?
Nee, da sind wir dran, das auszuarbeiten, nur das ist tatsächlich echt ein riesiges logistisches Problem. Es könnte sein, dass es 2024 vielleicht soweit ist, dass wir das hinbekommen.
Okay. Aber auf jeden Fall mega, mega spannend. Das war der erste Teil mit Andreas Mahl. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Freut euch auf Teil Nummer 2. Ist wirklich eine Wahnsinns-Wachstums-Story, die beiden da hinlegen. Und ihr könnt gespannt sein. Bis zum nächsten Teil. Ciao, ciao.